Also, ich freue mich heute ganz besonders auf das inspirierende Paar St. Frau und Michael, die ich sehe, aber mich nicht sehen. Und die beiden den Satz von Luther, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen, ziemlich konsequent auf die Spitze treiben und eins zu eins so umsetzen. Die zwei werden uns heute auf eine spannende Reise durch die Faszination von Waldgärten nehmen. Und dabei sind die beiden nicht nur am Gärtnern, sondern eben auch am Bücherschreiben und Leute beraten. Außerdem sind sie Eltern und wahre Visionäre, wenn es darum geht, im Einklang mit der Natur zu leben. Bleibt unbedingt dran, weil wir werden uns auch mit der spannenden Frage beschäftigen, wie kann ein Waldgarten denn in der Stadt aussehen? Und welchen Einfluss könnte das auf unsere Zukunft haben? Ich begrüße euch nochmal, Michael und Sandra. Schön, dass ihr da seid.
Das auch ein bisschen mehr ins Bild kommt. Ja, danke, dass wir eine Einladung bekommen haben von dir.
Sehr gern. Wir starten direkt rein und überlegen mal, was ist denn überhaupt ein Waldgarten?
Soll ich mal halten und du startest?
Ja. Was ist ein Waldgarten? Also es ist ein essbarer Wald. Wenn man sich das so, man hat ja die Vorstellung, dass ein Garten im Wald irgendwie existiert, aber so ist es nicht gemeint. Es ist tatsächlich, dass man aus die Prinzipien des Waldes übernimmt und sehr viele essbare Bäume und Sträucher implementiert in dieses System Wald.
Also die vielfachen Nutzen quasi, die der Mensch aus der Natur ziehen kann, wie zum Beispiel Nahrung, Medizin oder andere Produkte.
Ja, die, genau. Also den Wald, den wir so heutzutage kennen, oder wenn man durch einen Waldspaziergang macht, ist ja meistens ein forstwirtschaftlicher genutzter Wald, wo mehr oder weniger Monokultur angebaut wird oder
so ein reiner Mischwald zum Beispiel.
Genau. Also da ist für den Menschen halt nicht viel zu holen, außer vielleicht ein bisschen Feuerholz.
Genau. Ja, und Erholung. Ja.
Also man muss sich das schon so ein bisschen seine, wie praktisch im Urwald, im Dschungel, wie man sich da so vorstellt, wo viele essbare Sachen wachsen. Und das kann man aber auch in jeder oder fast jeder Klimazone übernehmen, dass man mehr und mehr Bäume, Sträucher und Büsche und Bodendecker einpflanzt, die mehr Nutzen für den Menschen haben.
Ja, das hast du schon direkt was richtig Wichtiges gesagt, nämlich diese verschiedenen Schichten, Hauptmerkmale von einem Waldgarten sind. Habt ihr Bock, die nochmal irgendwie so zu beschreiben und zu erklären?
Ja, also fangen wir ganz unten an. Wurzelgemüse, praktisch das, was unterirdisch wächst tatsächlich. Knollen, die wichtig sind, also Topinambur, solche Sachen, oder Pastinake oder
Süßkartoffeln,
solche Sachen, die unterirdisch wachsen. Dann kommt die nächste Schicht, das sind die Bodendecker, die den Boden schützen und bedecken, wie wirklich Walderdbeeren zum Beispiel, oder?
Ja, das ist eigentlich auch, das ist halt auch sehr wichtig, das ist ja auch eins der Prinzipien aus dem Wald, dass der Boden halt nie irgendwie nackelig ist. Ja. Er ist immer schön bedeckt.
Ja. Warum ist das wichtig?
Ja, also die Bäume, die haben ja halt nicht umsonst den Abwurf ihrer Blätter und bedecken halt schön den Boden. Und so bleibt ja auch ganz viel Feuchtigkeit einfach im Boden enthalten. Und Bodenlebewesen können auch so tatsächlich leben. Also wir haben das ganz extrem in Portugal kennengelernt, was passiert, wenn ein Boden nackt ist.
Ja, wir haben das hier sehr extrem, den Vergleich, weil hier wirklich die Temperaturen sehr extrem sind, die Böden. Hier gibt es praktisch fast keine Humusschicht, sehr viel Erosion. Und wenn man hier mit diesen Prinzipien arbeitet, des Bodenaufbaus, des Humusaufbaus, und dazu den Wald nutzt, also den Baum nutzt an sich, dann sieht man sehr, sehr schnell Erfolge. Dann sieht man wirklich, was es ausmacht, wenn der Boden alleine bedeckt ist, wenn er anfängt zu leben, wenn organisches Material zersetzt wird, also totes Material auf den Boden gelangt und dieses sofort von Mikroorganismen als Lebensgrundlage dient und der Boden anfängt zu leben, sich wirklich neu regeneriert, neue Samen sprießen, Eicheln und dieser Prozess, der fängt da wirklich an, wenn man den Boden mulcht, wenn man den Boden bedeckt.
Ja, auf unserem Grundstück hier haben wir ja auch ein paar Stellen, die halt noch nicht abgemulcht sind. Da ist der Boden jetzt gerade nach der heißen Periode, der extreme Sommer, der ist steinhart, total trocken, aufgerissen und da ist kein Leben. Also da findet kein Leben statt, nichts.
Ja, das ist wie eine Betonfläche.
Ja.
Aber die Bereiche, die abgemulcht sind, die sind wie ein Schwamm. Die sind voller Leben und der Baum oder die Pflanze, die in so einem Milieu halt wächst, die ist vital, die lebt, die wird versorgt mit Nährstoffen, mit Wasser und dann, das sieht man. Und 2 Meter weiter daneben, wo es wirklich trocken und karg ist und sogar Risse im Boden entstehen, weil wir tonhaltigen Boden haben. Und deswegen sagen wir immer, oder wir als erstes pflanzen wir immer gerne den Waldboden, wenn es denn schnell gehen soll.
Sehr wichtige Geschichte auf jeden Fall.
Ja,
ja, die meisten Mikroorganismen sind ja auch einfach UV, ziemlich anfällig für UV-Licht. Die sterben da ziemlich schnell, deswegen brauchst du da eine gute Abdeckung. Und natürlich ist es auch gut, die Krümelstruktur vom Boden zu erhalten, wenn die Bodenschicht abgedeckt ist, damit der Boden zugleich sehr viel Wasser und Sauerstoff oder Luft fassen kann, was es dann einfach viel, viel einfacher für alle Lebewesen da unten drin macht.
Ja, man merkt das auch. Also wenn wir unter unseren Bäumen, und wir haben auch großzügig Wege hier abgemulcht, und wenn man da einfach das Mulchmaterial an die Seite schiebt, also da sind die Kellerasseln, also das, was man erstmal mit dem Auge sehen kann. Es geht ja dann natürlich noch viel, viel kleiner. Ja. Dann Regenwürmer gibt es und das ist einfach, das sieht man so extrem und man hat auch so schnell Erfolg. Also mit so einer, eigentlich, das ist ja eine Kleinigkeit, also das Abmulchen. Also hier ist es natürlich so, wir müssen schon gucken, wo man an Mulchmaterial herankommt. Das ist in Deutschland wesentlich einfacher. Und in unserem Waldgarten in Deutschland zum Beispiel, da haben wir uns im Herbst, wenn ja die Stadtsäcke an der Straße stehen mit dem ganzen Laub, da haben wir halt die Leute gefragt, ob wir die haben dürfen und haben dann unseren kompletten Bereich abgemulcht. Also da haben die Nachbarn natürlich auch gedacht, wir haben einen Knall.
Die haben sich gewundert,
das sind wir da, die alle waren am Laub wegpusten, zusammenhaken und wir, ja bitte, her damit, werft's mal über den Zaun. Ja.
Wobei es da, glaube ich, auch drauf ankommt, mit was man dann mulcht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mit Haselnuss mulcht, mit Walnuss, was ja verschiedene Enzyme hat, um Pflanzenwachstum zu hemmen.
Genau.
Oder wenn du jetzt Eichenlaub nimmst, was ja ziemlich viele Gerbstoffe hat, was sich sehr langsam zersetzt. Und da muss man dann auch ab und zu aufpassen, welche Stoffe man dann da einfügt in den Boden. Lass uns noch mal weitermachen mit den Schichten.
Ja.
Ich habe noch so viele tolle Fragen. Ja. Wenn wir uns jetzt direkt beim Thema Mulch verquatschen.
es geht weiter mit der Kräuterschicht oder Kräuterschicht oder Strauchschicht. Die Höhe ist eigentlich von bis, also von 20 Zentimetern, wo die Bodendecke auch hinkommen können, bis dann 40, 50, 60, sogar 1,20 Meter Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, die ja auch 1,20, 2 Meter in die Höhe wachsen können. Danach kommt schon die Obstbaumschicht, wie wir sie nennen, also größere Obstbäume, die dann 3 Meter hoch werden, bis 6 Meter hoch werden können, je nachdem, wie man, auf welcher Unterlage die gepropft wurden, also ob eine schwach wachsende, stark oder stark wachsende. Natürlich können auch Obstbäume dann bis zu 10 Meter hoch werden, aber
Zwergobstbäume dann.
Ja, das kann man dann ja planen und mit einplanen, wie man die gerne hätte. Und danach kommt auch schon auch das Kronendach, also wirklich sehr, sehr große Bäume, die auch für eine Nutzholzherstellung gut sind oder wirklich so ein großer Nussbaum. Und dann noch Rank, Fangpflanzen, genau. Die das Ganze praktisch nochmal ausfüllen, diesen ganzen Raum. Und natürlich die Bäume dienen dann total super als Ranghilfe.
Ja.
Und da müsste man auch auswählen, welche Rangpflanzen denn gut sind für welchen Baum. Man könnte jetzt nicht unbedingt Efeu an sehr schwach wachsenden Obstbaum pflanzen, das würde ich nicht empfehlen.
Ja, man macht es ja auch eher so, also in einem Wald wächst ja auch viel Efeu als Rangpflanze, das kann man sich halt als Prinzip wieder abschauen, man nutzt aber dann oder man schaut, was man gerne in seinem Garten haben möchte, was man essen kann. Und dann kann man zum Beispiel Kiwis nehmen oder Weintrauben, also so zum Beispiel, dass man im Wald schaut, ach guck, ne, da gibt's dann die Rangpflanze Efeu, der auch teilweise sehr extrem sein kann. Und in seinem Waldgarten hat man das Ganze natürlich auch noch, ja, man kann es besser kontrollieren. Also wenn da vielleicht jetzt eine Weintraube eskaliert, kann man ja auch immer noch zurückschneiden.
Es bleibt und immer noch ein Garten.
Ja. Und es ist natürlich so, dass man, wenn man jetzt die Kombi nimmt, zum Beispiel Weintraube und Apfelbaum, wenn man die zusammenpflanzt, kann man natürlich nicht erwarten, dass der Apfelbaum 100% Äpfel gibt und die Weintraube auch 100% Äpfel gibt. Aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, sondern wirklich, dass die Vorteile überwiegen dieser Gemeinschaft, dass man vielleicht 60% von dem Potenzial der Weintrauben kriegt und 60% oder von dem Apfel. Aber
wohlbemerkt auf der gleichen Fläche. Ne?
Genau.
Also das ist ja sowieso schon mal ein Zugewinn.
Genau, richtig. Und das ist so, und jeder weiß, wer einen Apfelbaum oder wer einen Obstbaum hat, und der schon etwas größer ist, man schafft meistens sowieso nicht alles von diesem Baum. Wenn der erstmal richtig produziert, dann ist es meistens eh viel zu viel.
Ich wollte noch zu der Schicht was sagen mit dem Kronendach, also die ganz hohen Bäume. Die wird ganz oft, also wenn wir jetzt Waldgärten für Deutschland planen, die wird auch weggelassen. Also hier in Portugal ist es einfacher, da die meisten halt ein großes Grundstück haben. Also da fängt man ja bei einem halben Hektar bis Hektar an. Dann geht's natürlich auch, also geht auch immer mehr. Also da ist viel Luft nach oben. Und in Deutschland hat man aber nicht so viel Platz. Und da schauen wir halt auch, dass wir dann, also man muss das auch nicht so verbissen sehen. Also, oh, jetzt brauche ich alle 7 Schichten. Und das passt aber gar nicht in den eigenen Garten. Also man kann da auch wirklich ganz locker die erste Schicht weglassen. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Also das wollte ich noch ergänzen.
Also die größten Bäume, das ist meistens so, wenn man so im Siedlungsbereich ist, dann hat man vielleicht am Garten annähernd eine große Eiche stehen oder irgendeinen großen Baum, den man als erste Schicht sehen kann, als praktisch diese Kronendachschicht. Aber man muss sie jetzt nicht direkt pflanzen. Mhm. Aber als normales, beim Einpflanzen kann man ja die Sache von zwei Seiten angehen. Erstens, man pflanzt wirklich die erste Schicht, also die großen Bäume als erstes. Das ist aber dann langer Prozess.
Na, die brauchen natürlich ja auch ewig, bis sie groß sind, ne? Das muss man natürlich auch mit.
Ja. Und wenn der Boden zum Beispiel kein Humus hat, also wirklich ein degenerierter Boden da ist, fängt man ja an mit Pionierbäumen zum Beispiel, also mit Robinie oder mit
schnell wachsen.
Genau. Und das produziert ja praktisch den Humus oder das organische Material, was den Boden verbessert. Und nach pflanzt man jedes Jahr, pflanzt man dann eine Schicht dazu. Und somit produziert der Wald praktisch immer mehr Humus für
sich selbst.
Ja, und für produktivere Obst und auch Gemüsesorten. Ja,
irgendwann braucht man keine Laubsäcke mehr einsammeln.
Ja. Man kann es auch andersrum machen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, dass man zuerst den Waldboden pflanzt und dann direkt anfängt, intensiver diesen Waldgarten zu bewirtschaften. Ja. Man braucht dann nicht mehr so viele Pionierbäume oder fast gar keine mehr.
Ja.
Und die Obstbäume wachsen dadurch auch schneller, was wir hier gemerkt haben, und produzieren auch nach 4 bis 5 Jahren schon ihren eigenen Mulch. Das heißt, das tote Material, das verkompostiert ja jedes Jahr. Es bleibt ja vom organischem Material nicht viel über. Das heißt, es muss immer etwas nachkommen.
Ja.
Ja, wenn man alle Bäume fällt in einem Wald, dann verschwindet auch der Humus, verschwinden auch die Lebewesen. Also es muss immer etwas nachkommen von oben und das machen ja die Bäume schon ganz toll jedes Jahr. Und das soll irgendwann den Effekt auslösen, dass die Bäume sich dann selber mulchen. Man steckt einmal viel Energie rein in Form von Mulch oder organischem Material und beschleunigt den Prozess, sodass die Bäume in einigen Jahren das alles selber übernehmen und sich selber füttern und mulchen.
Jetzt habt ihr noch was richtig Wichtiges angesprochen, nämlich, also viele Menschen glauben ja, und ich gehöre so ein bisschen eigentlich auch zu der Sparte, dass es für einen Waldgarten echt ein großes Stück Land braucht, weil, nochmal zusammengefasst, diese ganzen Funktionen, die so einen Waldgarten abdeckt, ob das Mikroklimata sind, wie dann Schatten spendend oder den Wind bremsend oder die Luftfeuchtigkeit heben oder Temperatur senkend im Sommer, so Biodiversitätsfaktoren wie also verschiedene Pflanzen, Tierarten, Pilze, Mikroorganismen, dann diese Bodenbildung und Bodengesundheit, eben was du sagst mit dem Humusaufbau, der total wichtig ist und dann auch im Kreislauf funktionieren muss. Der Wasserkreislauf, ein anderer Kreislauf, also dass Grundwasser neu gebildet wird oder durch die Bepflanzung eben auch noch weiter angehoben werden kann, dass Erosion verhindert werden kann, dadurch, dass das Oberflächenwasser quasi abgebremst wird. Dann den Kohlenstoffspeicher, den du angesprochen hast, also den CO2-Speicher quasi aus der Luft aufnehmen und speichern im Humus selbst, was ja ein richtig großer CO2-Speicher insgesamt ist. Und dann gibt's ja noch diese sozialen Werte wie das, was du, Sandra, gesagt hast, Erholung, aber auch zum Beispiel auch Forschung. Und das alles braucht ja richtig viel Platz eigentlich, damit sich's so schön entfalten kann und man wirklich diese ganzen Effekte so zum Tragen kommt. Aber ihr sagt, ihr habt sogar auf einem Balkon einen Waldgarten angelegt. Wo habt ihr da euren Fokus dann drauf gesetzt? Was war euch dabei wichtig?
Ja, das war auf jeden Fall, also die Vielfalt, zwar alles in Töpfen, aber auch, dass man da mit den unterschiedlichen Schichten arbeitet. Und auch wenn man in einem großen Kübel pflanzt, kann man darunter einen Kräuter pflanzen und einen Bodendecker. Also das funktioniert ziemlich gut. Also manchmal ist auch die Krautschicht und die Bodendeckerschicht, also das überschneidet sich auch ein bisschen. Also zum Beispiel mit Kriechthymian oder so, also das ist dann gleichzeitig ja Kraut, aber auch ein Bodendecker. Das war total schön vielfältig, also zum Beispiel mit Kapuzinerkresse, also die finde ich immer total toll, weil die rankt oder die bedeckt ziemlich schnell auch den Boden, kann auch den Topf runterranken, so hat man dann auch den Topf oben bedeckt und man hat so schnell ja bunt viel vielfältig, man hat sein eigenes Essen, also natürlich hat man nicht die Menge, kommt ja auch jetzt wieder auf den Balkon an, manche haben ja auch große Dachterrassen, aber es ist auf jeden Fall möglich, also diese Prinzipien einfach zu übernehmen.
Genau, in Töpfen einfach den ganzen Raum auszunutzen, den ganzen Boden, den man da hat, auf vielfältige Weise zu nutzen und so viel wie möglich anpflanzen.
Um das Prinzip zu verstehen.
Genau, das Prinzip zu verstehen. Und natürlich bringt das jetzt, also es bringt schon was auf dem Balkon, wenn man eine schöne Südseite hat und man aber im Sommer nicht auf den Balkon gehen kann, weil es viel zu heiß ist und die Sonne da drauf knallt. Das ist natürlich der Schattierungseffekt, der kühlende Effekt, der ist immer da. Das wird man sofort merken, selbst wenn man nur, ganzen Balkon voller Blumen hat, ist es schon ein kleiner Unterschied. Mhm. Und wenn man dann noch ein paar größere Spalierobst zum Beispiel geht auch im großen Topf und darunter pflanzt man Erdbeeren und eine Bohne, die hochrankt. Das ist schon, oder eine Tomate.
Wenn man sich jetzt überlegt, man hätte nur in dem Topf zum Beispiel jetzt das Spalierobst, dann ist ja der Platz auch irgendwo verschenkt. Also es ist einfach schade, weil man gießt ihn ja sowieso, den Baum. Und wenn man dann natürlich vielleicht noch eine Handvoll Erdbeeren ernten kann. Also es geht ja auch darum, wieder mehr das Bewusstsein zu bekommen für die Lebensmittel überhaupt. Also wir machen immer die Erfahrung, dass das so rapide ab abnimmt, also verloren geht, das ganze Wissen darüber, also auch ein bisschen die Wertschätzung. Also wer seine eigenen Erdbeeren aus dem Garten erntet, wird immer sagen, die schmecken anders, als wenn sie jetzt gekauft sind. Also das ist einfach so. Man weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Und
wie wenn man sein eigenes Holz macht, ne? Das wärmt dann auch viel doller als gekauft, als öfter wärmt. Schon beim Machen wärmt es auch, ne?
Ja, weil man sich da einfach ganz bewusst mit beschäftigt, auseinandersetzt und natürlich alles, was mal ein Fail ist oder was nicht funktioniert, das schmerzt natürlich dann auch doller, ne?
Also. Ja, aber da lernt man ja nur noch mehr draus. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Prozess beim, egal bei was man tut natürlich, dass gerade diese Erfahrungen super wertvoll sind. Und
diese Mischkulturen natürlich auch rauszukriegen, ne? Welche Pflanzen kommen richtig gut miteinander klar, welche Pflanzen, also kann man dann zusammen in einem Topf setzen und die bestärken sich gegenseitig natürlich noch potenzieren ihren Wert. Es ist wie dieses Emergenzprinzip, ne? Die mehr als die Summe seiner Teile, das Ganze. Oder welche Pflanzen kommen gar nicht miteinander klar? Die setzt du nebeneinander und dann gehen beide ein, weil sie keinen Bock
haben. Das ist auch sehr interessant. Also da haben wir ja auch schon die Erfahrung gemacht. Manchmal liest man ja auch etwas, was überhaupt nicht gehen soll, und dann sieht sich etwas von alleine aus und eigentlich vertragen sich diese Pflanzen nicht laut Lehrbuch. Und dann funktioniert es im Garten doch. Also das ist das, was uns auch immer total, also das feiern wir dann richtig, weil das ist halt Natur. Es ist nicht immer erklärbar. Also das finde ich halt immer total faszinierend, wo man dann denkt, normalerweise passt das nicht. Oder aus irgendeinem Grund sollte auf unserem Grundstück im Alentejo Salbei nicht funktionieren. Er wollte nicht. Egal an welchem Fleck, an welchem Ort, an welchem Platz. Egal, was wir gemacht haben, Salbei war uns irgendwie nicht gegönnt. Keine Ahnung, wieso. Hier wächst er jetzt. Also auch das,
witzig. Ja, passiert. Natürlich hat das mit der Zusammensetzung des Bodens auch zu tun, mit dem pH-Wert und.
Zu komplex.
Ja. Deswegen kann man nicht immer pauschal sagen, dass, klar, man kann Empfehlungen geben, das wächst gut mit dem zusammen, aus Erfahrungswerten, aber manchmal ist es ja so, wenn die Erde gestört ist, wenn der pH-Wert nicht passt, dann wachsen doch andere Sachen vielleicht stärker und andere schwächer, obwohl sie sich gegenseitig unterstützen würden, machen sie es aber dann doch nicht. Ja, zum Beispiel. Oder gibt da viele Beispiele.
Von mehr Faktoren ab als nur den beiden Pflanzen, die man zusammensetzt, ne? Wie du sagst, es gibt
Genau. Also im Optimalfall, wenn der Boden perfekt ist, dann treffen solche Regeln sehr oft zu, das kann man schon sagen, aber halt nicht immer.
Jetzt sind wir schon so tief in die Waldgarten-Thematik eingestiegen, ich würde aber gerne nochmal ein Stück rauszoomen und doch eher nochmal am Anfang anfangen, nämlich bei euch beiden. Wie hat es euch denn überhaupt dahin geführt? Was waren so entscheidende Momente oder Ereignisse in eurem Leben, die euch dazu gebracht haben, euch für Waldgärten zu entscheiden?
Also überhaupt, dass wir uns erstmal für gesunde Ernährung und Lebensmittel interessiert haben, das war schon auch dem geschuldet, dass wir ganz früh Eltern geworden sind. Also das war auch ziemlich gut. Da sind wir dann halt sportlicher geworden und wir haben irgendwie beim Kind angefangen. Da dachten wir uns, und dann frisch gekocht und dann waren es irgendwann Bio-Lebensmittel. Wir haben ganz viel gelesen, uns angeguckt. Dann wollten wir natürlich irgendwann selbst einen Garten haben und dann hatten wir auch in Deutschland einen schönen großen, eine Ackerfläche eigentlich bekommen. Die haben wir zu einem Permakulturgarten umgestaltet und das ging total schnell. Also wir haben gedacht, das braucht jetzt ewig, aber das ging so schnell. Und da wir auch irgendwie immer in Portugal Urlaub gemacht haben, reizte es uns natürlich, also es war eine große Fläche, aber uns wurde die irgendwie zu klein und die Saison war zu kurz und Michael war komplett interessiert daran, auch mal so, subtropische, tropische Bäume, ne? Wie ist es mit einer Saison? Weil hier kann man einfach länger anbauen.
Ja, hier ist der Vorteil tatsächlich, dass man Apfel, Birne, Pflaume, aber auch Banane, Papaya, Mango anbauen kann. Und das war schon interessant für mich, das mal zu entdecken, die subtropischen und tropischen Sachen, wie die wachsen, was die brauchen und ob man auch diese beiden, also Apfel, Birne, Pflaume und die subtropischen Sachen verbinden kann, wie man damit Gemeinschaften eingehen kann und wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Also das war auch sehr interessant und hat mir auch wirklich sehr viele Einblicke gegeben.
Willst du noch weiter erzählen, Sandra?
Ja,
ja, da sind wir so dazu gekommen eigentlich.
Genau, also es war dann so, dass wir schon in einer extremen Region dann gelandet sind in Portugal, wo wir, also ich glaube, der schlimmste Sommer, das waren dann 52 Grad. Ja, und da merkt man recht schnell, wie tot auch dann das Land wird. Also wie
vor, da wäre ich selber auch ziemlich tot. Ja. 52 Grad, ey.
Also es war auch ein Sommer richtig extrem, aber so generell für die Region sind auch um die 40 Grad, also das passiert halt.
Also und monatelang über 40 Grad.
Denaturieren all meine Eiweiße.
Ja. Also das war schon irgendwie, wo wir dann natürlich gestartet haben. Also wir hatten dann eine kahle Fläche, also eine Plattform wurde geschoben. Es war eigentlich auch nur Fels. Und wir mussten dann irgendwie gucken, also wir wollten, das Ziel war schon, dass wir das ja alles begrünen wollten. Wir hatten aber nicht jetzt speziell dieses Waldgarten- oder Food Forest-Ding. Also das hatten wir vorher auch noch gar nicht so gehört. Und dann haben wir angefangen und dann hat Michael ganz eng gepflanzt. Und
ja, ich hab ja gedacht, ja Mensch, wir brauchen hier Schatten.
Ja.
Und das Wasser, wenn ich gieße, das verdunstet ja auch so schnell.
Genau.
Das ist ja bei 42 Grad. Das ist ja in einer Stunde wieder alles trocken.
Wenn du abends gießt?
Ja, selbst abends. Das ist, wenn es 30 Grad auch in der Nacht ist. Das ist Wahnsinn. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja komm, 10 Meter steht im Lehrbuch, Bäume auseinanderpflanzen, nee, das...
Mach mal 3 Meter.
Ja. Am Anfang mehr, geht das noch, am Anfang sieht das noch gut aus, aber wenn die Bäume dann erstmal älter sind und Platz brauchen...
Ja, also für uns war wirklich schnell klar, ja, wir wollen eine geschlossene, ein geschlossenes Blätterdach. Ja. Wir wollen wirklich uns eher Wege reinschneiden, wo wir mit der Schubkarre durchfahren. Mhm. Und verzichten auf wirklich 100% Produktivität, dann hat jeder Baum halt nur 50% Produktivität, wenn sie ineinander wachsen.
Ja.
Aber der Nutzen durch Schatten und Feuchtigkeit
aber dazu müssen,
ist ja viel, viel größer dann für uns gewesen.
Aber dazu muss man sagen, also wir hatten im dritten Jahr schon wirklich krasse Ernten. Also wir waren schon auch leicht überfordert im vierten, im fünften Jahr. Also das fünfte Jahr war ja das Jahr, wo wir dann auch dann erstmal weitergezogen sind. Und da hatten wir so viel Ernte. Und wenn das jetzt 50% waren, also wir waren absolut beschäftigt. Also wir haben heute noch Marmelade von diesen Ernten.
Also
die Produktivität war trotzdem sehr hoch, weil jetzt hört sich das vielleicht so an. Ja gut, aber wenn ich jetzt 100% haben kann, ne, warum soll ich jetzt denn...
Ja, es ist zwar 100%, aber um diese 100% zu erreichen, muss man ja einiges mehr an Wasser natürlich gebrauchen, einiges mehr an Nährstoffen, die man vielleicht noch von außen herbeiführen muss. Mhm. Also da gehört da noch einiges mehr zu, den Baum zu unterstützen, dass er 100% schafft. Also das
mehr muss man nochmal hervorheben.
Ja. Genau.
Und ist auch anfälliger einfach, das System. Es ist anfälliger, wenn es halt weiter auseinander gepflanzt ist. Und
nicht zu vergessen, der positive Stress, der ausgelöst wird bei vielen Obstbäumen, die dicht aneinander pflanzen. Die wollen ja alle ans Licht. Und wollen alle Nährstoffe. Das heißt, sie sind gezwungen, wirklich ihr Potenzial wirklich auszuschöpfen und wirklich loszulegen.
Ja.
Und dann haben wir natürlich gemerkt, gut, wenn wir die Bäume aneinander pflanzen, die dasselbe Wurzelsystem haben, die schwächen sich gegenseitig. Wenn wir aber Bäume anpflanzen, die ein anderes Wurzelsystem haben, also Flachwurzler, Herzwurzler aneinander pflanzen, dann laubabwerfende Bäume und immer grüne Bäume. Dann
nicht auch an den Bodenschichten, also welche Bodenschichten ihr in den tieferen Bodenschichten, ob die Pflanze dann wirklich Tiefwurzler werden kann oder halt auch Flachwurzler bleibt, je nachdem, welche Gesteinsschichten dann da sind.
Ja, definitiv auch. Also manche Bäume wie Feigen, die wir gepflanzt haben, denen war es völlig egal. Auch wenn wir hatten ja Lehmschiefer, das waren Felsspalten, da sind die Wurzeln auch reingewachsen. Das ist Das war erstaunlich für mich auch zu entdecken, dass wir haben praktisch nicht in Erde, also mein ganzes Wissen wurde eigentlich, was ich vorher hatte, wurde ein bisschen durcheinander geworfen, dass Pflanzen ja oder Bäume in organischem Material wachsen oder dunklen Humus da, dass sie da am liebsten drin wachsen. Das wurde also bei mir ein bisschen durcheinander geworfen. Ich habe wirklich erfahren, dass Bäume mineralischen Boden brauchen. Also da wachsen Wurzeln am liebsten drin. In mineralischem Boden, also in Quarz.
Durch guten Halt.
Ne? Genau. Und Wurzeln brauchen Sauerstoff. Das ist wichtig. Das heißt, also viele Obstbäume brauchen Sauerstoff an den Wurzeln. Das heißt, diese Wurzeln wachsen gar nicht mal 5-6 Meter in die Tiefe, um an das Grundwasser zu kommen oder so etwas, weil da gar kein Sauerstoff ist. Außer wenn da Felsspalten sind oder man super sandigen Boden hat, wo genügend Sauerstoff ist. Weil die allermeisten Wurzeln sind in der 40-50 Zentimeter Schicht. Diese Wurzeln nehmen halt Wasser und Nährstoffe auf. Und Wasser und Nährstoffe kann die Wurzel nur aufnehmen, wenn auch genug Sauerstoff da ist. Weil da ja dieser Umwandlungsprozess stattfindet von Mikroorganismen und Nährstoffen zur Wurzel. Und diese ersten 50 Zentimeter Schicht, diese 50 Meter Schicht zu pflegen und vorzubereiten für den Baum, das war dann eigentlich das Entscheidende und dass der Baum Wurzelmasse bildet. keine lange Wurzel, die irgendwie den ganzen Baum versorgt, sondern Wurzelmasse war entscheidend, um wirklich Nährstoffspeicher zu bieten, um Wasserspeicher zu bieten. Das war das Einzige.
Jetzt sind wir voll davon abgekommen. Also wie wir zu
schon wieder richtig tief drin in der Waldgarten-Thematik. Aber das spricht ja dafür, dass ihr mega fasziniert von dem Thema seid und total erfüllt. Und dass ihr immer wieder der Waldgarten und der Boden. Ja, aber es, also kenne ich, geht mir auch so. Finde ich gut.
Ja, es war halt irgendwie das.
Ja, dass wir zurückkommen.
Ja, dass wir recherchiert haben und dann sind wir also auf Food Forests gestoßen, ne, über YouTube, und da haben wir dann gesehen, was kam dann so aus den USA, also jetzt so irgendwie im deutschen Bereich hatten wir da irgendwie noch nicht so die Informationen, ne? Und dann haben wir uns das alles auf Englisch angeguckt und ja, die Videos, das hat uns total fasziniert. Und dann haben wir gesehen, ach ja, guck mal, die Pflanzen in die Bäume noch Rangpflanzen rein. Es ist ja Wahnsinn. Ja, können wir doch auch machen. Dann hat das auch noch funktioniert. Und ja, das hat uns wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, also es hat uns alles so fasziniert. Und so haben wir uns immer mehr in dieses Thema, ja, Food Forest, Waldgarten, eingelesen. Und dann hatten wir aber auch unseren eigenen Garten, wo wir sofort aktiv werden konnten. Also learning by doing.
Ja. Und ja, allein die Erfahrung, wir hatten ja auch ein Stück weiter so einen Borkeichen-Mischwald mit auch Bodendeckern und so Büschen und Sträuchern drin. Und dann hat man natürlich ganz klar den Unterschied gemerkt, wo es 40 Grad war. Auf offener Fläche und natürlich im Wald eine viel feuchtere Luft.
Ja, den Kühlungseffekt einfach, ne?
Viel kühler und auf dem Felsen diese Humusschicht von, da waren es jetzt vielleicht 5-6 Zentimeter, aber richtig schwarze Humusschicht und darunter trotzdem Felsen. Und das war so eine ganz klare Trennung, weil manchmal in Deutschland kann man ja schon fast gar nicht mehr trennen. Also man hat dunklen, schwarzen Boden, die Humusschicht oder die organische Schicht obendrauf. Und da war für mich so auch noch, ja, es Bäume können auch wirklich auf Felsen wachsen, wenn der Felsen auch bedeckt ist und da Leben drin ist. Ja, also das war ganz, ganz interessant, diese Beobachtung zu machen, wie Bäume es schaffen, wirklich zu wachsen unter was für Umständen, und ganz faszinierend. Also selbst in Granitspalten, wo sich dann Laub sammelt und umgewandelt wird und da Feuchtigkeit entsteht und da Nährstoffe umgewandelt werden, das ist wirklich ganz faszinierend gewesen.
Kann ich nochmal zu kurz zusammenfassen, was so die, ja, ihr seid ja so Weltenwandler eigentlich dann so zwischen Deutschland und Portugal. Was sind denn so die größten Herausforderungen oder auch Vorteile der beiden Länder in Bezug aufs Gärtnern? Ich meine, ihr habt das ja jetzt schon immer mal wieder angesprochen, aber könnt ihr da nochmal so ein paar Stichpunkte sagen?
Ja, also hier in Portugal ist es definitiv die, also Vorteile schon, dass man eine lange Saison hat. Also dass man einfach, also jetzt in dem Raum, wo wir sind, können wir eigentlich das ganze Jahr über anpflanzen. Also das ist schon ein sehr schöner, großer Vorteil.
Ja, der Vorteil ist wirklich, dass hier die tropischen Sachen im Winter abgeerntet werden. Und die Wintersonne brauchen, also wie klar auch Orangen, aber auch Mango oder Avocado oder Bananen, solche Sachen.
Nachteil ist auf jeden Fall die Extreme, also einfach extreme Hitze, dass die Periode manchmal sehr, sehr lang ist, dass es wenig regnet. Überhaupt Thema Wasser. Thema Wasser ist sehr schwierig. Darum ist es auch für uns nicht immer einfach. Also wir kriegen auch Nachrichten, ja, oh, ein Waldgarten braucht aber auch viel Wasser. Mhm. Wo wir dann ja auch mal sagen, ja, natürlich braucht der viel Wasser. Aber ich meine, lieber einen Waldgarten bewässern, sein eigenes Essen, als jetzt diese Monokulturplantagen oder Golfplätze. Also natürlich, ja. Man darf das auch nicht verteufeln, weil man muss ja verstehen, wie das Land überhaupt hier existieren kann. Also dass die Golfplätze brauchen, um hier auch Geld ins Land zu bringen. Das sind dann natürlich auch wieder so ein paar Faktoren, aber wir verzichten jetzt nicht auf auf den Anbau unserer eigenen Lebensmittel. Also wir haben das auch richtig.
Aber ihr spielt auch Golf, oder? Ab und zu.
Nee.
Im Waldgarten vielleicht. Nein.
Obwohl aber, finden wir, er ist ja ganz in der Nähe, der Golfplatz.
Es ist schwierig, man misst ja dann immer mit zweierlei Maß. Wenn man seinen Garten gießt und, sagen wir, Obst und Gemüse anbaut, dann sieht man ja, wie das Wasser aus dem Schlauch kommt. Ja, und denkt sich, oh, eigentlich müsste ich ja Wasser sparen. Aber dann geht man in den Supermarkt und kauft das Essen ein und sieht nicht, wie viel Wasser dort in den Apfel geflossen ist. Mhm. Nämlich wahrscheinlich.
Die Avocado.
Ja, um ein Vielfaches mehr, als wenn man den jetzt selber anbauen würde mit Waldgartenprinzipien oder Permakulturprinzipien, wo in der Monokultur nicht der Boden gemulcht wird, wo viel Wasser verdunstet, wo natürlich auch viel Ressourcen in Transport, in Verpackung, in allem Möglichen stecken. Das heißt, das ist immer mit zweierlei Maß gemessen, wenn man ja so denkt, dass man da Wasser spart.
Jetzt kommen aber noch Vor- und Nachteile auch für Deutschland, sonst schweifen wir wieder
an. Ja, ja. Also kurz.
Ist ja noch früh, ich habe noch so viele Fragen, wir machen auf jeden Fall länger.
Okay.
Also in Portugal steckt die meiste Energie in der Sonne und in Deutschland steckt die meiste Energie im Boden. Hm. Und das ist wirklich der Hauptunterschied, dass die Böden im Vergleich, wirklich im Vergleich, dass die Böden im Vergleich Portugal-Deutschland in Deutschland sehr reich sind noch, wenn man das vergleicht.
Obwohl da ja auch das schon sehr abnimmt. Ne?
Ja, und die Natur.
Ja, auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der Humusanteil natürlich nur noch einen Drittel Zentimeter bis irgendwie 3 Zentimeter.
Ja.
Und gut wie 30, ne?
Ja, bei uns.
Ja, ich sag nur in Relation. Ne? Und der Boden heilt tatsächlich in Deutschland in vielen Bereichen viel schneller als in südlichen Regionen. Das kann man wirklich sehen, wenn hier die Sonne, also das kann Deutschland natürlich auch drohen, das sage ich jetzt nicht. Aber man sieht natürlich, wenn die Sonne so stark ist hier in Portugal und man eine Fläche rodet hier, da wächst nichts nach. In Deutschland ist es oft so, wenn man ein Feld brach liegen lässt, dann übernimmt das an vielen Stellen der Wald wieder. Eichhörnchen, die Bäume selbst, die sehen sich aus. Ein Wald kann sich in Deutschland pro Jahr in jede Richtung 200 Meter weiter fortpflanzen.
Die Sukzessionsrichtung geht Richtung Wald auf jeden Fall in Deutschland,
ja. Und das ist natürlich, hier ist es kaum möglich, wirklich kaum möglich. Wenn eine Fläche hier verwüstet ist, ist es ganz, ganz schwer. Braucht man ganz viele Ressourcen, um die wieder fruchtbar zu machen.
Da trifft das Wort Verwüstung trifft da wirklich zu.
Ja.
Im wahrsten Sinne.
Tatsächlich. Ja. Man sieht es ja in Spanien großflächig.
Hier auch schon.
Und hier auch schon. Und natürlich muss jeder irgendwie, ja, müssen solche Techniken weiter erforscht werden, müssen auch, also wir sind ja jetzt, sag mal, nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der Erfahrung macht mit diesen Prinzipien. Aber ich hoffe, dass, ja, ich denke schon, dass Wald eine Lösung sein kann für viele Sachen, dass man wirklich diesen Wald, wie er ursprünglich war, vor auch ein paar tausend Jahren, dass man den in vielen Bereichen weiter schützt, weiter ausbaut und dass der wirklich auch sein darf und man den dann auch, ja, wirklich das Potenzial sieht, nicht nur in Form von Geld, sondern wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen, die nicht immer in konkreten Zahlen zu messen sind. Ja.
Aber auf jeden Fall eine Investition für unsere Zukunft, wie man es dreht und wendet.
Ja. Ja. Es ist halt nicht immer alles nur mit Geld, ne? Messbar.
Ja, die Ernten sind halt mannigfaltig, ne? Also monetäre Ertrag ist eine Form von Ernte, aber es gibt eben noch ganz viele andere Möglichkeiten von qualitativem Rückfluss.
Ja.
Ich würde jetzt nochmal, lass uns nochmal, bevor wir dann doch nochmal tiefer in die Waldgarten-Thematik und eure Projekte einsteigen, noch was über euch. Also ihr seid ja jetzt seid wirklich lange zusammen, habt ihr gesagt, seid schon die Hälfte eures Lebens. Wann seid ihr Eltern geworden? Wie alt wart ihr da?
Um die 20, ne?
Mhm. Ja. Boah, ihr toppt mich. Ich bin mit 22 ja. Papa geworden.
Oh. Aber ist schon, also wenn man so jung Eltern wird, das hat was. Also da, also für uns war es eine Chance, aus unserem Partyleben auszusteigen.
Auf jeden Fall richtig geil und ich muss auch sagen, Respekt, wenn ihr so die Hälfte eures Lebens auf jeden Fall schon den Weg gemeinsam geht. Das ist eine große Leistung, auch für die heutige Zeit. Das können nicht mehr viele Paare heutzutage von sich sagen. Was glaubt ihr, hat euch da so stark, außer die Kids vielleicht, ne, zusammengebracht? Wie arbeitet ihr zusammen? Ne? Weil, also ich meine, so eine gemeinsame Vision oder Ziele können ja eine Beziehung extrem stärken und das Arbeiten an gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel eben euren Waldgarten oder anderen Sachen, kann das Band ja noch enorm vertiefen. Aber es gibt sicherlich auch ein paar Differenzen oder unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen. Ich will gar nicht so tief in eure Beziehung eintreten, deswegen können wir gerne an der Oberfläche des Themas Waldgarten bleiben. Aber habt ihr da manchmal unterschiedliche Herangehensweisen oder Ansichten, bei denen es manchmal zu Reibungen kommt? Und wie geht ihr damit um?
Ja, also bei uns ist auch schon immer gut was los, ne? Also ich bin da schon auch die emotionalere oder die mit mehr, wie sagst du immer, mit dem Feuer, ne?
Hab da mehr. Ja, es ist so, ich sag mal so, wir sind grundverschieden.
Total.
Wir sind wie zwei verschiedene Bäume.
Aber klar, die Schleife zu dem Baum.
Aber wir haben zwei verschiedene Wurzelsysteme. Wir sind
Grundlöcher.
Wir sind komplett verschieden, aber wir wurzeln beide in derselben Erde und das verbindet uns wirklich.
Das ist aber schön. Ja, ich glaube, dass was wir herausgefunden haben, also Michael ist auf jeden Fall derjenige, der ganz viel Wissen hat über Pflanzen und Bäume, eine total extreme Beobachtungsgabe hat, das super umsetzen kann, neugierig ist. Das habe ich jetzt nicht so ausgeprägt wie Michael. Das sind so deine Vorteile und meine sind es dann irgendwie, dass ich das versuche nach außen zu bringen. Also ich habe
und es auch zu strukturieren und es auch wirklich irgendwie, ich bin ja sehr, sehr eigentlich zerstreut in dem Sinne. Und sehr, ja, nicht so fokussiert, sage ich mal. Und das ist ein gutes Team sind wir, dass man das gut fokussieren kann und wirklich gut komprimieren kann auch und nach außen tragen kann und.
Kannst du mal wieder halten?
Ja.
Das freut mich sehr zu hören. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch gefunden habt.
Danke. Ja, ich glaube, so, was wir mal gesagt haben, ist, dass wir jetzt noch nicht an den Punkt gekommen sind, wo der eine nach rechts und der andere nach links wollte. Also auch wenn es mal hoch hergeht und man streitet sich mal oder man muss mal wieder gucken, ne? Also man muss mal wieder so Sachen ansprechen, gehen wir doch also denselben Weg und wir haben so von den Grundprinzipien, haben wir ja dieselbe Einstellung. Also so, ich glaube, dieses Fundament, das passt einfach.
Da helfen sicherlich auch die Kinder, ne? Dass man da nicht in völlig zwei unterschiedliche Richtungen geht.
Ja, aber obwohl das ja auch irgendwie, wir kennen ganz viele mit Kindern, die natürlich auch trotzdem sich, ja, ich, ja, klar. Weiß ich,
ja. Ja, klar ist es. Ja, ist, ja. Ja, ist auch ein, ja, kann auch sein, aber ich denke schon, wir haben am Anfang, also wenn ich das nur ein bisschen, ein kleines bisschen vertiefe, wenn am Anfang unsere Beziehung, oder es ist in Beziehung oft so, dass man natürlich das Negative, das fällt einem ja irgendwann auf. Das ist ja in der Welt so. Das Negative überwiegt ja ganz oft das Positive und man reibt sich eher am Negativen auf und fokussiert sich aufs Negative, weil es ja auch unangenehme Gefühle auslöst. Und wenn man aber das irgendwann für sich klar hat oder das Glück hat, Erfahrung zu machen, dass wirklich jeder irgendwie negative oder Fehler hat, aber auch jeder sein Positives hat und sein Positives auch in eine Gemeinschaft oder in eine Beziehung mit einträgt und dass man diese positiven Sachen bei dem anderen verstärkt und nicht die negativen Sachen immer wieder hervorhebt. Mhm. Ja, negative Sachen müssen angesprochen werden, ganz klar. Nicht dafür.
Und das, die spreche ich an.
Ja. Das steht ja auch außer Frage. Aber man kann sich ja reinsteigern in Sachen. Ja, und negative Sachen sind ja wirklich sehr schnell, dass man sich in Negativität reinsteigern kann, weil es ja nun mal einen triggert. Aber da die Balance zu finden.
Eine Frage der Perspektive, ne? Bill Mollison hat ja in einem seiner Prinzipien auch gesagt, das Problem ist die Lösung.
Genau.
Und es kommt da ganz stark drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Man könnte jetzt sagen, wenn man einen Garten hat und da ist alles voller Giersch und du kriegst ihn nicht weg, und du sagst, ich kann hier gar nichts anpflanzen, weil alles dieser verdammte Giersch ist da, der macht mir das Leben zur Hölle. Andererseits kannst du sagen, ich brauche gar keinen Garten anlegen. Der Giersch ist so lecker, ich kann den ernten, ich kann den essen. Es ist alles da. Es ist eine Frage der Perspektive, ja, wie du das betrachtest. Total. Manchmal kann das Problem die Lösung sein. Und das ist nicht nur in Gartensachen, sondern auch auf sozialer Ebene oftmals.
Da bist du ja zum Beispiel immer sehr positiv. Also was dann ja auch für mich dann ganz gut ist. Also wenn ich es dann mal zu negativ sehe, dann kommt Michael mit seiner geballten Positivität und dann relativiert sich das halt alles wieder. So schlussendlich ist es dann auch die Waage wieder, ne? Also man kann voneinander lernen. Oder wenn Michael es dann zu positiv sieht, dann sei auch mal jetzt mal realistisch, jetzt bitte.
Mal ja. Es gibt ja nicht umsonst die ganzen.
Muss es ein bisschen so
die halten. Die ganzen Sprichwörter und Sprüche und es ist nie mal alles schlecht. Echt oder alles gut und solche Sachen, aber wenn man da eintaucht und selber solche Erfahrungen im Leben macht, dass es ja tatsächlich stimmt. Es ist nie immer alles schlecht. Es gibt immer etwas, was man doch früher oder später, muss ja nicht in dem Moment sein, aber dass man doch aus etwas Schlechtem immer etwas Gutes werden kann. Und ja.
Ist auch die Frage, ob man wirklich Bock aufeinander hat, ne? Wenn man jetzt das vom Herzen mit Nein beantwortet, dann sieht man, neigt man natürlich dazu, eher das Haar in der Suppe zu suchen und zu finden, um einen Grund zu finden. Ja. Ja. Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege.
Ja,
ich glaube auch, dass wir vom Typ aber auch generell so sind. Also das ist, glaube ich, auch wieder das Fundament. Wir sind schon lösungsorientiert. Auch jeder wieder auf seine Art und Weise, ne? Aber trotzdem, wenn ein Problem da ist, ist uns schon auch daran gelegen, eine Lösung zu finden.
Ja.
Ja, oder würdest du es jetzt nicht sagen?
Ja, doch, würde ich auch so sagen. Aber klar, es ist total schwierig. Es gibt ja kein Erfolgsrezept für irgendeine Beziehung oder für Menschen. Menschen sind kompliziert.
Das Erfolgsrezept ist, dass wir uns einfach gut aus dem Weg gehen können mit einem halben Hektar.
Ja, das auch.
Ja. Ist auch wichtig, klar. Freiheit. Es gibt ganz viele verschiedene.
Ja, das ist ja die Schwierigkeit, dass man zusammenkommt, aber trotzdem noch individuell bleibt und auch eine eigenständige Person bleibt. Und das ist, ja. Das ist schwierig, das ist schwierig.
Aber ihr scheint das ganz gut im Griff zu haben, wenn ich mir das so angucke und anhöre. Freut mich. Geil. Jetzt mal an die Zuschauer, alle, die jetzt noch zugucken, ZuschauerInnen und Zuschauer natürlich. Eine kleine Quizfrage. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könntet ihr das natürlich wissen. Wie viele Vegetationsschichten umfasst ein typischer Waldgarten oder ein Waldgartensystem? Wenn ihr die, wir verraten das natürlich nicht, aber wenn ihr die Antwort wisst und sie hier in die Kommentare schreibt, dann könnt ihr, es gilt nur für das Live, aber dann könnt ihr einen Freifahrt-Selfcare gewinnen. Den würde ich euch dann schenken. Ihr zwei könnt ja gerne auch nochmal mitgucken, wenn bei den Kommentaren die richtige Antwort auftaucht. Vielleicht übersehe ich das im Eifer des Gefechts. Und würde jetzt einfach mal mit der nächsten Frage weitermachen. Wieder zurück zu den Waldgärten. Die sind ja, ich würde mal sagen, eine der ältesten Landnutzungsformen der Welt und können, wie wir schon rausgefunden haben, hocheffizient und produktiv sein. Ne? Und viele Menschen, vor allem die mit der Landwirtschaft arbeiten, sind allerdings der Meinung, dass die Umstellung auf nachhaltige Methoden wie zum Beispiel Waldgärten oder Agroforstsysteme eine große bis wirklich unüberwindbare Herausforderung sind. Es ist natürlich klar, wenn man erstmal einen konventionellen Betrieb aufgebaut hat mit allem Drum und Dran, was dazugehört, also Maschinen und Belegschaft und Tiere und Infrastruktur und Subventionen und alles, was da so dranhängt, dann fällt so eine Umstellung natürlich eigentlich nicht so wirklich leicht. Wie antwortet ihr auf solche Bedenken?
Ja, ich fände die Herangehensweise, also für Landwirte finde ich es auch schwierig, wirklich schwierig. Also meine Vorstellung wäre eher, die Waldgebiete, die man hat, also um zu strukturieren. Also wirklich
Gemeinflächen.
Auch Flächen, also
zum Beispiel so ein Park,
Parks, Erholungsgebiete, bei solchen Sachen anfangen, die, wo keine Existenzen oder wo wirklich es reicht, es muss nicht viel umgestellt werden bei solchen Anlagen. Ja? Natürlich, da muss eine Gemeinde mitmachen, das ist einfacher als einen ganzen Betrieb, sage ich mal, einen konventionellen Betrieb umzustellen auf Agroforst, wird ja noch gehen, aber auch Waldgarten ist ja wirklich, es ist schwierig. Es sollte mehr von solchen Pionierprojekten geben, solche Beispiele, die wirklich auch für die Allgemeinheit zugänglich wären. Also das wäre so meine Idee, mein Vorschlag.
Was mich jetzt persönlich zum Beispiel interessieren würde, weil ich glaube, da ist ja auch immer ganz viel Angst im Spiel. Also wenn man jetzt anstatt, eine Stadt plant oder weiß ich nicht, Baumpflanzung in einer Stadt, wenn man die einfach durch Obstbäume ersetzen würde und da auch die Prinzipien des Waldes übernehmen würde, ob das dann zu Massenplünderung führen würde, zu Zerstörung, zu Habgier oder sonst was, oder ob es einfach, weil ich meine, wir sehen es ja hier in Portugal, hier wachsen Zitronen- und Orangenbäume, hier hat man Quittenbäume und die werden jetzt nicht extremst abgeerntet. Also da liegt teilweise die ganze Ernte auf dem Boden und es interessiert sich keine Socke dafür, weil einfach es genug hier gibt. Und das würde mich interessieren, wenn man Bäume ersetzen würde durch Fruchtbäume oder wenn Menschen einfach anfangen müssten, wieder ein Teil von einer Gemeinschaft zu werden. Also du lebst in einem Dorf, du lebst in einer Stadt und du musst dich einfach auch mal beteiligen. Also du sorgst dann auch dafür, dass dann da irgendwie das gepflegt werden muss. Dann geht man doch auch damit anders um. Also ist natürlich jetzt mega schwierig in der Umsetzung, ne? Dass da jetzt.
Ich denke schon, dass man die Menschen nicht oder die Landwirte auch nicht zwingen sollte oder denen irgendwas auferlegen sollte. Ich meine, die sind sowieso schon.
Jetzt natürlich nicht.
Ja, die haben super schwer und die machen auch nur ihren Job. Und wenn ich manchmal.
Die kriegen
so,
das oft ganz schön knüppelhart ab und eigentlich können sie gar nichts dafür und müssen ja auch um ihre Existenzen kämpfen. Also da ist so grundlegend. Ja. Ich glaube, man muss ganz woanders anfangen dann, ne?
Ja, ich denke schon, dass wenn. Also klar, man kann an allen Stellen anfangen, aber für mich, für mein Verständnis wäre das schon ein großer Schritt, wenn Städte und Gemeinden solche Projekte ins Leben rufen würden, wo auch die Bürger da teilhaben können. Und natürlich kann man da ja weiterspielen und gucken, was die Gemeinde dann mit diesen Produkten macht, ob sie die dann, wie sie die verkauft, wie sie die vertreibt, ob sie irgendwie Mehrwert daraus gewinnen kann oder auch als Beispiel für dann Landwirte, die vielleicht Interesse daran haben und gucken, kommen und sagen, ach, das mache ich an einem Teil von meinem Acker, den wandle ich so um und schaue, wie, also das ist ja ein müsste ja ein fließender Prozess sein.
Genau, weil durch den Waldgarten ist es natürlich auch schwierig mit großen Maschinen, ne?
Und natürlich, natürlich ist bei solchen Sachen, die der Natur mehr nützen als dem Menschen in erster Linie. Wir wissen ja, wenn es der Natur nützt, uns das ja auch viel, viel mehr nützt, aber wir denken ja viel zu kurz. Ja,
wenn's um Umweg dann für unser Denken.
Genau, ja. Genau. Und deswegen sage ich, wenn es in erster Linie der Natur nützt, ist es für den Menschen ja nicht so interessant, weil natürlich man keinen Gewinn daraus generieren kann in erster Linie. Und das ist die größte Hürde im Denken. Die Veränderung muss ja im Denken ein bisschen stattfinden. Und das passiert auch, das passiert aber langsam, aber es passiert, dass wirklich, dass man halt Geld nicht essen kann, ist halt so. Und da wirklich so ein bisschen anzusetzen, ja.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal das nutzen, was da ist, um die Systeme, die vorhanden sind, die vielleicht noch Potenzial haben, was ausgeschöpft werden kann, so umzustrukturieren, dass man da sukzessive einen essbaren Waldgarten für die Menschen baut, also dass es von der Stadt ausgeht oder dass Landwirte, die vielleicht auch Waldflächen haben, wo sie jetzt nicht unbedingt das alles ausforsten und das Holz rausziehen, dass man da langsam peu à peu umstellt. Also erstmal gucken, was da ist, was man noch nutzen kann und dann kleine langsame Lösungsstrategien bevorzugen, um auch eher einen öffentlichkeitswirksameren Weg zu gehen, um statt zu gucken irgendwie, okay, wie können wir jetzt so eine Fläche richtig produktiv machen, sondern erstmal Öffentlichkeitsarbeit leisten, um die Denkstrukturen ein bisschen zu verändern.
Wenn ich jetzt an unsere Heimatstadt denke, da gibt's einen großen Stadtpark, das wird's ja auch in den anderen Städten so geben. Und das ist keine kleine Fläche. Und wenn ich mir jetzt da vorstelle, da wird man einen Teil davon umstrukturieren. Das wird ja auch, glaube ich, sofort für Interesse sorgen, weil einfach unzählige Menschen da ja lang gehen, spazieren gehen, mit dem Fahrrad durchfahren. Also es muss ja auch irgendwie ein Umdenken stattfinden, aber auch nicht mit Zwang oder so.
Ich habe jetzt so das Bild im Kopf, wenn Landwirt, sag ich mal, bei uns war es zum Beispiel so in der Region, dass viel Ackerfläche war, so ein Hof in der Mitte und außenrum war oft Wald, also Pinie oder Buche oder so. Und wenn anstatt dieser Pinie und Buche dieser Wald drumherum um diesen Hof bei diesem essbarer Waldgarten wäre, der löst ja dann schon Druck bei dem Landwirt genug aus. Wenn drumherum überall Essen wächst und er mit seinem Traktor die ganzen Sachen ausbringt und sich denkt, Mensch, was ist denn da los hier links und rechts?
Ja. Natürlich muss ich hier abplackern und da hinten wächst es einfach ohne meine Arbeit.
Ja.
Das ist natürlich dann auch ich glaube, die Leute müssen halt selbst auf die Idee kommen. Das ist halt auch das, was man sagt, ne, wenn man jetzt um die Ecke kommt und denen irgendwie erzählt, wie es besser geht oder mit Systemen kommt, die sind selber so Oberkante, dass sie sagen, hey, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur irgendwie meinen Tag rumkriegen, so.
Genau.
Also ich glaube, dann ist es einfach am besten, ihnen kommt die Idee selbst, dass sie selber merken, oh, hey, da wächst ja was, ohne dass ich irgendwas machen muss. Wie geil ist das denn? Ja. Irgendwie muss ich das nutzen können und dann kriegt man die Leute wahrscheinlich über die Wirtschaftlichkeit, weil so eben die Welt momentan funktioniert.
Ja, man müsste vielleicht ja auch ein bisschen das Umdenken in der Hinsicht verändern, dass man nicht mehr man kann zum Supermarkt fahren und sich die Sachen da holen, aber dass es so Stellen gibt, da fährst du hin, hast deinen Erntekorb und dann gehst du da rein in diesen Waldgarten und erntest frisch das, was du in den nächsten Tagen essen möchtest. Weil wenn eine Person das natürlich jetzt alles alleine bewerkstelligen müsste in so einem Waldgarten, weil da können keine großen Maschinen rein, du machst alles mit der Schubkarre, das ist natürlich von der Form des Erntens viel aufwendiger. Da ist es einfacher, mit dem Trecker über den Acker zu fahren und das so zu ernten. Also es müsste auch offen zugänglich gemacht werden, also in einem geschützten Rahmen, also dass man da ernten kann und man lernt auch dann so, was ich ja am Anfang auch meinte, wieder dieser bewusste Umgang mit seinen Lebensmitteln. Dann geht man mit seinen, wenn man Kinder hat, da rein und die ernten dann Schälchen Beeren. Also das wäre so, das ist so meine Traumvorstellung.
Das wäre natürlich super. Müsste man natürlich auch die Zeit für haben, ne? Und was einen Waldgarten an Vielfalt auswirft, das wirft ein Monokulturfeld an, naja, wenn du ein fettes Feld Mais hast, hast du halt Mais in Mengen. Und diese ja. Menge Mais kriegst du ja nicht aus einem Waldgarten, egal wie viel genau. Mais du da so reingibst. Du kriegst halt, ja. Es ist halt eher die Diversität, die bei dem Waldgarten und die ganz vielen anderen Faktoren, die wir ganz am Anfang von dem Live irgendwie schon mal aufgezählt haben, die zurückkommen als Ernte, ja, als diese eine Frucht als Ertrag.
Ja. Aber das ist ja so ein bisschen das, sag ich mal, die Natur des menschlichen Denkens so ein bisschen. Zu trennen, ja. Zu spalten. Und hier wird das angebaut, hier wird das angebaut. Hier erhole ich mich im Stadtpark und hier gehe ich einkaufen. Man kann sich aber beim Einkaufen erholen. Mhm. Das heißt,
Qualitäten stapeln.
Ja,
genau. Ja, dann ist es ja vielleicht auch, weil, das hattest du ja auch gesagt, man muss ja die Zeit wieder dafür finden. Genau. Und dann ist es ja vielleicht gar nicht ein mehr Aufwand an Zeit, sondern man verbindet mehrere Sachen. Mhm. Und
ich war spazieren im Stadtpark
und hab dabei noch was geerntet.
Und hab den ganzen Korb voll Obst und Gemüse mitgebracht.
War noch einkaufen.
Muss jetzt heute doch nicht mehr in den Supermarkt.
Ja.
Klar, einige Sachen werden nicht gehen. Kohlenhydratreiche Sachen wie klar Mehl,
also Öl, Zucker, nicht, Salz, aber,
schwierig. Wir wollen auch nicht den Supermarkt jetzt verteufeln, also das auch nicht.
Die würden da gar nicht mitmachen, die würden sich dagegen wehren.
Ja, das ist mir fies.
Ja.
Aber ne, mit kleinen Schritten und mit natürlich, muss ja auch motiviert sein und muss auch.
Ja, wer halt auch Interesse hat an bewusster, gesunder Ernährung, ne? Ich meine, es gibt halt einfach viele Formen und die Welt ist bunt und wer jetzt dann halt Tiefkühlpizza und Gummibärchen bevorzugt die Woche dann, also ne, 7 Tage die Woche dann auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch die Menschen, die großes Interesse an solchen Projekten haben. Also ich hatte mal auf dem Biohof gearbeitet, Demeter Biohof, und der ist von Jahr zu Jahr, hat der mehr Kunden bekommen. Also das Interesse, das war riesig. Und es war ein kleiner Hofladen. Also auch nicht in der Stadt, also man musste ein bisschen fahren, es war ländlicher, aber die Leute, die haben das geliebt. Und jedes Jahr war Zuwachs da. Also es ist ja Interesse vorhanden.
Ja.
Nicht bei allen.
Und die Notwendigkeiten, die steigen auch zum Glück. Also, das will ich nicht sagen. Das Interesse steigt zum Glück, die Notwendigkeiten steigen leider, so will ich sagen.
Ja.
Nochmal schnell zurück hier, der Felix. Felix hatte in die Kommentare geschrieben, wenn du noch danach zuschaust, du hattest ein paar Schichten aufgezählt. Die Frage war ja, wie viele Vegetationsschichten umfasst ein typischer Waldgarten? Und ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. Du hast die Baumkronenschicht, den unteren Kronenbereich, die Strauchschicht, Wurzelschicht und Kletterschicht hast du drin. 2 Schichten fehlen noch. Wenn du die noch kriegst, dann hast du gewonnen. Und jetzt kommt noch ein Kommentar. Und dann haben wir abgewonnen. Machen wir nochmal weiter. Ich würde gerne nochmal auf euer Buch kommen. Ihr habt ja den Prozess des Gärtnerns sehr ausführlich in eurem Buch beschrieben, das Prinzip Waldgarten. Und da gibt es praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen von der Vision über Planung bis zur Umsetzung und auch Pflege eines Waldgartens. Ohne dass ihr zu viel spoilert, damit die Leute noch euer Buch kaufen. Aber könnt ihr mal so, sagen wir mal, 3 Kerntipps verraten, was ganz wichtig ist, nochmal auf den Punkt gebracht bei den Prozessen der Vision, Planung, Umsetzung und Pflege von einem Waldgarten? Ohne zu spoilern.
Ja,
nicht die Filetstücke.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Fails reingepackt ins Buch, was man sich dann erspart. Also das wären dann für den Leser Zeitersparnisse, wenn man dann anfangen möchte, weil ja, ne, wir natürlich auch immer besser wurden. Also wir haben dann ja jetzt für uns persönlich schon 3 eigene Waldgärten geplant und das wurde ja auch immer strukturierter und besser und die Fehler beim allerersten Waldgarten haben wir dann natürlich weggelassen. Also man muss schon ein bisschen gucken, und das merken wir aber auch selber oft, wenn wir für andere Waldgärten planen, also so die Infrastruktur. Man muss sich schon auch Gedanken machen. Also darum, ich finde das Wort Kunde immer doof, aber die, die jetzt Interesse haben, Waldgarten mit uns anzulegen, immer mitmachen. Also immer dabei sein und auch ja sagen, was man gerne machen haben möchte, ne, was das Ziel ist. Genau, und jetzt.
Also für viele.
Aber wir müssen jetzt beim Buch bleiben. Wir schweifen immer ab.
Ja.
Also wir haben in dem Buch haben wir auch.
Jetzt sagst du lieber nichts, Michaela.
Ja. Ja, in dem Buch haben wir auf jeden Fall auch Baumgemeinschaften, also was gut miteinander geht, was wir so herausgefunden haben, ja. Was man da natürlich auch übernehmen könnte.
Also auch natürlich, wie die Bäume, also die Sträucher unter den Bäumen auch ihre Nährstoffe kriegen, weil es ist ja oft so, dass man dann einen alten Obstbaum hat oder alte Obstbäume und probiert, die Waldgartenprinzipien umzusetzen und direkt unter den alten Obstbaum was pflanzt. Ja. Das gestaltet sich immer als schwierig, weil natürlich die Erde oder der Bereich unter dem alten Obstbaum natürlich super angepasst ist seit 10, 20, 30 Jahren nur für diesen Obstbaum. Wer weiß, was da ja gemacht wurde, ob da nur gemäht wurde, ob überhaupt gemulcht wurde mit dem Rasen, der da drunter ist, oder ob dem Baum gestattet wurde, sein Laub wieder zu verwerten. Das sind alles so Sachen, die manche Sachen gehen nicht von heute auf morgen. Mhm. Die Erde muss ja dann wieder sich füllen mit Nährstoffen, mit Mikroorganismen, mit einer Diversität an Leben. Und da muss man auch ein bisschen nachhelfen. Vielleicht muss man diesen großen Baum nochmal nachmulchen oder man muss nochmal Kompost einarbeiten.
Das hohe Gras wegschneiden, weil das das Wasser wegtrinkt für den Baum.
Genau, das sind immer so.
Ja, auch dann so, auch natürlich Permakulturprinzipien, ne? Also Sonnenfallen und die Himmelsrichtung sind wichtig. Und man muss natürlich seinen Garten, seine Fläche, die man jetzt hat, muss man auch kennenlernen. Mhm. Also das ist halt auch ganz wichtig. Wir haben im Buch noch das Thema auch Tiere im Waldgarten, Nützlinge, Schädlinge.
Wie man mit den Sachen umgeht, wie man sie einbauen kann. Und natürlich ist immer bei jeder Sache wirklich die Aufmerksamkeit, die eigene, sehr wichtig, die Beobachtung.
Ja.
Und das auch zu schulen, das auch wirklich zu schulen, weil die Natur, die oder unsere Umgebung, die gibt uns ja ständig Informationen. Und wir sind ja so schon überlastet, überfordert mit den Informationen, die wir kriegen im Alltag.
Mit andere Informationen.
Genau, ne? Weil natürlich so viel passiert, Straßenverkehr, Lärm, Gespräche. Das ist ja alles schon sehr, sehr viel. Und da laufen wir ja mit Scheuklappen schon rum, weil es uns zu viel ist. Mhm. Und dann im Garten, im Bereich der Natur, sich da zu öffnen, und wieder diese wirklich sehr sensiblen Informationen, die wirklich, ich sag mal, ein bisschen geflüstert werden, wo man selber sehr still werden muss, wo man sich selber zurücknehmen muss, um es aufzunehmen.
Ja. Was ist das leiseste Geräusch, was du hören kannst? Das finde ich eine ganz schöne Übung, wenn man sich da irgendwie raussetzt, ne? Und dann nach dem leisesten Geräusch forscht. Ja. Ja, noch leiseres und noch leiseres.
Ja, das, ich glaube, das Summen des Urknalls.
Ja, sehr gut. Das Nachsummen, das Echo des Urknalls.
Ja, zum Buch ist es halt wirklich ein How-to-Buch. Für uns persönlich ist es wichtig, dass man es als Motivation und Inspiration auch sieht. Und das ist jetzt auch alles, also man darf da gerne seine eigenen Kreativität und auch das Wissen, was man hat, was man irgendwo mal gelesen hat und das anwenden möchte. Also ja, dass man das auch alles ausprobieren darf. Also das ist jetzt keine
Das ist kein reines jetzt Fachbuch, sondern das ist wirklich erfahrungsbasierend und auch wie wir es gemacht haben und in verschiedene Klimazonen und dass es uns auch Spaß gemacht hat und Spaß macht, das zu machen.
Könnt ihr empfehlen, sagt er.
Ja.
Ich habe es auch hier liegen, also ich kann es auch kurz in die Kamera halten. Wenn ich
da... Zeig doch mal her.
Also das ist das Cover. Und das ist hier die Rückseite.
Schön, also, schön dick.
Ja, es ist wirklich nice. Dick. Also es hat auch viele Seiten. ja, also 274 Seiten. Und ja, wir hatten auch noch mehr. Also wir hatten noch mehr Wissen. Aber dann wäre es noch dicker und noch schwerer.
Aber wir sammeln.
Ja, also wir haben halt auch das Thema Wasser drin und Teich und Hühner, Enten und so. Und das kann ja auch nicht jeder. Nicht jeder hat dann eine große Fläche, aber man kann sich
da vielleicht auch inspirieren lassen. Ja, oder die Zeit geht auch für Tiere, ne? Man kann ja nicht mehr so einfach in Urlaub fahren, wenn man Tiere hat.
Ja, das ist zum Beispiel bei uns jetzt Thema. Wir hätten gerne Hühner, aber es passt gerade zu uns jetzt nicht aktuell. Also in unsere, so wie wir jetzt arbeiten, wie wir hier leben. Und wir hatten jetzt die letzten, wie viele Jahre haben wir jetzt schon Hühner? In Deutschland ja auch. In Deutschland auch. Ja, also jetzt Ewigkeiten haben wir Hühner und das ist für uns auch ganz komisch, dass wir keine eigenen haben. Aber da muss man dann auch, also das haben wollen, aber auch, dass man sagt, nee, wäre jetzt hinderlich für uns und wir würden den Hühnern auch nicht gerecht werden. Das wäre ja dann auch doof. Na, also man kann das als Inspiration nehmen. Heißt aber nicht, dass man immer, also ein Waldgarten funktioniert nur, wenn man dann auch Hühner hat.
Ja, also noch als Tipp ist wirklich wichtig. Mhm. Also ich denke schon, man sollte vieles auf einmal ausprobieren. Also wirklich einen ganzen Schwung von Sachen holen, wie zum Beispiel so ein kleines Beispiel, nicht nur 1 Zentimeter abmulchen, sondern ruhig 20 Zentimeter abmulchen. Viel pflanzen, viel experimentieren, aber immer wieder schauen, was geht. Ja. Immer wieder kontrollieren, das geht nicht. Immer sich selber hinterfragen. Ja. Die wirklich sich Fehler eingestehen. Weil oft ist es so, ja, dass man vielleicht ein Idealbild hat und sagt, ja, so muss das, so habe ich das gelesen oder so sagt der und der das oder so steht's da in dem Buch und so mache ich das auch.
Fertiglösung nach der Stange oder von der Stange gezeigt.
Genau. Das wäre, glaube ich, falsch, sondern man muss wirklich immer individuell schauen und das wirklich als Lernprozess sehen. Wir sind ja auch immer noch trotzdem im Lernprozess. Wir lernen jeden Tag dazu, was die Natur uns hier zeigt. Und es geht ja immer weiter.
Ja, wie zum Beispiel aktuell, ne, der Kohlweißling. Den hatten wir in den letzten Jahren natürlich nicht so extrem, weil wir immer Hühner hatten. Und jetzt müssen wir gucken. Ja, müssen wir an der Lösung gucken. Ist ja hier gerade sehr präsent, obwohl wir halt ganz viele, also wir haben hier schon viele Vögel, unterschiedliche Vogelarten.
Ja, die helfen uns ja auch.
Aber es ist eine riesen Invasion aktuell. Und das ist halt.
Mehr Nistplätze schaffen für andere Vögel und solche Geschichten, ne? Und dann Nützlingsvermehrung spezifisch macht.
Genau. Ja, und das ist auch dann in dem einen Jahr, kann es halt sein, dass man wenig von seinem Kohl hat oder wenig von seinem Salat oder ja, die Schneckeninvasion und das sind ja auch immer so Sachen. Aber es pendelt sich irgendwann, also das haben wir gelernt, das pendelt sich irgendwann ein.
Ja, und also, so ein System, desto natürlich mehr Sachen man anpflanzt, desto stabiler wird es ja in sich, desto ausgleichender wird es ja auch. Ne? Und das ist ja auch der große Vorteil dessen. Deswegen haben wir hier auch 200 Bäume und die sind ja alle unterschiedlich. Das heißt, wenn mal wirklich die Pflaumen ein Jahr ausfallen,
haben wir aber auch noch die Feigen.
Wir haben unzählige Feigen, dann ist die Feigenernte super. Oder wenn es dann zu kalt mal im Winter ist und die Bananen ausfallen, weil es zu kalt war, dann können wir aber ausweichen auf hier die Guaven, die wir haben, die sind nämlich kältetoleranter und die reifen zur selben Zeit wie die Bananen. Also daher, Biodiversität ist schon eine große Sache, wenn man, vor allen Dingen, wie wir uns mit Obst und Gemüse selbst versorgen.
Ja. Dieses Multifunktionalitätsprinzip von Bill Mollison. 3 Elemente unterstützen ein Element, was wiederum 3 andere Elemente unterstützt. Dass wenn eine Sache ausfällt, immer noch genug andere Sachen da bleiben. Ja, sehr wichtig. Steckt nicht alle Eier in einen Korb, war auch so ein Spruch, ne? Ja. Wenn der runterfällt, ist halt, kacke.
Ja. Sind sie alle kaputt. Das stimmt.
Lasst uns mal so ein Spielchen spielen. Ich stelle euch jetzt so ein paar Fragen und ihr könnt mit einem Wort oder einem Satz ganz kurz antworten. Zum Beispiel eure Lieblingspflanze im Waldgarten.
Momentan Papaya.
Ich warte auf die Mango.
E-Book oder physisches Buch?
Physisches.
Einen Must-Read in Sachen Waldgarten, euer Lieblingsbuch.
Designers Manual.
Ja.
Die Bibel. Ja. euer Lieblingsessen aus dem Garten.
Aktuell Paprikasalat.
Ja. Das Designers Manual ist von Bill Mollison auch.
Ja,
genau.
Steht hier hinten bei mir auch. ein Tier, das in eurem Garten immer, überall und jederzeit willkommen ist.
Vögel. Aber irgendwie auch Echsen.
Ja, bei mir. Eidechsen.
Ja.
Schlangen, Vögel.
Schnecken dürfen draußen bleiben.
Habt ihr mal überlegt, Schnecken auch zu essen? Kann man ja auch.
Ja, kann man auch, aber da trauen wir uns nicht
an. Unsere Hühner haben immer unsere Schnecken gegessen, alle.
Ja, morgens sehen wir hier manchmal alte Omis Schnecken sammeln, ne? Und dann werden die auf dem Markt verkauft.
Lecker, lecker. Ein Wort, das die heutige Gesellschaft für euch beschreibt.
Verwirrt.
Verrückt.
Verrückt.
Etwas verrückt.
Ein Gegenstand, ohne den ihr nicht leben könntet.
Oh Gott. Handy. Nein, kann man auch ohne leben. Feuerstahl. Weiß ich
nicht. Hey, wir locken mal das erste ein, was dir gekommen ist. Das
okay. Ist
meistens die ehrlichste Antwort. Ja, aber Michael überlegt jetzt gut.
Ja, ich nehme tatsächlich das Handy, weil das ist unser Sprachrohr, weil unser Sohn lebt ja in Deutschland und erst dachte ich so, ja, okay, Handy, aber jetzt weiß ich wieder warum, weil unsere Familie einfach weit weg ist und wir könnten sonst nur mit Brief kommunizieren und das dauert hier ewig.
Ja, ist auch völlig in Ordnung, das Handy einzuloggen.
Ja, tatsächlich wirklich. Also,
Spitzhacke bei dir.
Spitzhacke oder Spaten sagen, weil ich eigentlich immer den Drang habe, einen Baum zu pflanzen.
Ja.
Das heißt, ich brauche irgendwas, um meine Erde zu
bauen. Ja, genau, irgendwas Spitzes.
Habt ihr Offline-Tage?
Ja.
Stunden, Tage nicht.
Keine speziellen Tage.
Nee.
Was ist euer Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Entwickeln. Bei mir ist es entwickeln.
Entwickeln.
Hm, ist ein schönes Wort.
Schließe ich mich an. Ich weiß es nicht. Das ist ein schönes Wort, ja.
Was war euer erster Gedanke beim Aufwachen heute?
Oh. Doch, ich war dankbar, also gestern echt wegen diesem Schockmoment, dass uns da fast einer ja reingekracht wäre ins Auto, da habe ich echt gedacht, also ist mir ganz schnell bewusst geworden, so boah, haben wir Glück gehabt, wer weiß, wie das geendet wäre. Ja. Ja, Dankbarkeit. Ja. Du denkst gar nicht. Wo bin ich? Welchen Tag haben wir heute?
Habt ihr ein morgendliches Ritual?
Ja, unser grünen Tee.
Habe ich auch, geil. Grüntee-Power.
Ja. Und immer mit Blick in die Natur.
Was sind eure Schuhgrößen?
35. Ja, 36, wenn ich Glück habe, 37 bei Sportschuhen, Nike und Adidas.
Meins 40, glaube ich, ja.
Leila, größere Füße fast.
Ja.
Was ist eure Lieblingserneuerbare Energiequelle?
Solar ist nicht schlecht. Haben wir hier. Allerdings bin ich dagegen, wenn man dafür Wälder roden möchte. Also nicht großflächig auf dem Dach und so, aber großflächig schwierig. Aber finde ich eine gute erneuerbare Energie. Und du?
Ja, also im Moment für uns jetzt persönlich ist es echt Solar, ist schon ganz gut, weil wir ja unser ganzes Grundstück, also wie wir hier leben, wie wir hier bewässern, alles mit der Sonne machen können, ne?
Ja.
Dir einen Song oder einen speziellen Künstler, Künstlerin, die euch inspiriert?
Boah, da gibt's glaube ich viele. Also bei uns die Musikrichtung, es gibt keine, ne? Von bis alles
Ja.
Mögliche, von
Also eigentlich wirklich
so mehr ältere Lieder
ja.
eigentlich, so die noch richtig Text haben und Gefühl und wo eine Message dahinter steckt. Also jetzt so.
Ja, wenn sie wirklich authentisch mit viel Gefühl sind, und
Ja.
man so mitschwingt, sind
Stimmt,
viele Sachen eigentlich.
Beispiel?
Von Klassik, hier Vivaldi, vier Jahreszeiten, bis zu Metallica, Nothing Else Matters, also.
Wie heißt das eine Lied, wo das sagt, it's wild world? Und das ist
Von
die,
Mr. Big,
ja,
zum Beispiel,
das erinnert mich immer,
It's a Wild World.
ja, es gibt ja
Alles
einmal,
wirklich, das
es
kann man
gibt es ja
schon.
einmal in Bezug auf, das singt dann einer zu dem Sohn und einmal auch zu einer Tochter, ne?
Ja, das ist dann von, genau, ja.
Ist das das Lied? Naja,
Ja,
auf
das
jeden
wurde
Fall.
öfters gecovert.
Ja.
Ein Ort, an dem ihr unbedingt noch mal einen Waldgarten anlegen wollen würdet.
Für mich persönlich ja Italien. Was sagst du jetzt, Polen? Die Bäume, die dein Opa und deine Oma damals gepflanzt haben, wieder zurückpflanzen.
Ja, ich bin ja so ein bisschen so im Waldgarten, mehr oder weniger Obstgarten, sagen wir mal Obstgarten groß geworden,
Ja.
den mein Großvater angelegt hat.
Den wieder zurückerobern. Müssen wir die Villa nur abreißen, die da jetzt
Ja,
steht.
nur seine Söhne, die auch in der Landwirtschaft dann tätig waren, die natürlich sehr viel helfen mussten. Das ist ja oft so, dass die nachkommende Generation, die möchte dann mit der Natur erstmal nichts mehr zu tun haben, weil sie da geknechtet wurde.
Ja, in
Also,
gegen die
aber
Richtung dann gehen.
eigentlich würde ich gar nicht auf einen Ort beschränken. Also eigentlich gerne worldwide.
Also ich würde schon die Tropen gerne mal kennenlernen, wie da die Verhältnisse so sind.
Wart ihr mal
Da habe ich
in
Angst.
Vietnam? Das soll ja richtig krass sein, waldgärtenmäßig. Habe ich schon so viel beeindruckende Bilder gesehen und
Yes, genau, es gibt
Natur
ja so
gehört.
Orte, da lässt du den Samen fallen und 3 Tage später kannst du ernten. Aber nur in solchen Regionen gibt es halt auch immer viele giftige Tiere. Also da müsste ich entweder mit so einem Maßanzug hin, Schutzanzug. Also da habe ich schon Respekt vor.
Also ja, wo wir uns überlegt haben, wo wir praktisch größtenteils unseres Lebens erstmal sein möchten, haben wir auch natürlich diese Sachen. Ich wollte gerne in die Tropen, aber klar bei mir, die sind ziemlich weit weg. Wir haben
Ja.
Familie in Deutschland. Es kommen auch andere Herausforderungen. Es das heißt ja nicht, sag ich mal, dass in den Tropen jetzt es keine Herausforderungen gibt.
Ja.
Gibt es ja genauso.
Ja.
Es gibt also keinen perfekten, für mich gibt es keinen super perfekten Standort. Also es
Aber
gibt,
eigentlich dürfen wir nur ein Wort jetzt
ja,
sagen.
es gibt überall Herausforderungen. Es gibt, ich will nur sagen, es gibt überall Herausforderungen.
Was ist der größte Mythos über Waldgärten?
Ja, dass es ein Garten im Wald ist.
Ja, das wird oft
Ja.
fehlinterpretiert, aber auch Thema Wasser. Also irgendwie, Bäume brauchen ja Wasser.
Ja, ja, wenn man etwas aufbaut und Hilfe von außen nimmt, wenn man die Ressourcen hat, sollte man sie nutzen, um praktisch es zu beschleunigen, um den Prozess in Gang zu setzen, um die Lawine ins Rollen zu bringen. Da bin ich schon dafür, dass man
Anständig gießt, das haben wir nämlich noch nicht verstanden, die Theorie. Also so ein
also es geht auch
Apfel aus einem eigenen
ja.
Waldgarten hat am Ende weniger Wasser benötigt, als wenn man den im Supermarkt kauft.
Es geht natürlich auch ohne, es dauert halt länger, bis das System sich etabliert, aber es funktioniert. Das ist nicht die Sache. Also ist ein irgendwann ein intaktes System, ohne dass der Mensch jetzt viel eingreifen muss. Aber wenn man kann, wenn man die Ressource hat und es beschleunigen möchte, sollte man es tun, sollte man nicht über ein Ideal stolpern.
Wo und woraus tankt ihr eure Energie?
Ey, das haben wir aber auch schon oft gestellt bekommen, die Frage, ne? Haben wir da eigentlich eine Antwort drauf? Ja, ich kann vielleicht auch wo. Ihr habt immer so eine, es scheint so, als wäre eure Energie endlos.
Also ich glaube, das ist so ein Phänomen im Leben. Okay. Wer rastet, der rostet, sagt man ja. Und ich glaube, wenn man was tut und wenn man motiviert und sich motivieren lässt, das vervielfältigt einfach sehr viel Energie. Positive Energie wird wirklich vervielfältigt in alle Richtungen und die kriegt man auch zurück. Und ich glaube, das ist so, auch wenn die Muskeln mal schmerzen, wenn der Körper mal schwach ist, wenn wirklich Energie zurückkommt, Motivation zurückkommt, Positivität zurückkommt, dann beflügelt das ja nicht nur den Geist, sondern natürlich auch den Körper.
Aber müsste ich das jetzt mit einem Wort beschreiben, dann ist es Hoffnung eigentlich. Hm. Schon Hoffnung, dass sich doch noch einiges zum Positiven entwickeln kann. Für die Kinder und Enkelkinder und deren Kinder. Ja.
Ja. Zuversicht. In der Wildnispädagogik gibt es so die These, dass wenn man aus intrinsischer Motivation heraus den ganzen Tag über seiner Faszination folgt, dann setzt es mehr Energie frei, als es kostet. Deswegen sind Kids auch so krass energetisierend die ganze Zeit unterwegs und haben Power noch viel, viel mehr. Es gibt ja so Experimente, ne, dass Spitzensportler einfach Kinder gespiegelt haben in ihrem Alltag und einfach die gleichen Bewegungen gemacht haben und die waren irgendwie nach ein paar, weiß ich nicht, Minuten bis Stunden irgendwie waren die so groggy und die Kids haben die ganze Zeit weitergemacht. Der Unterschied ist echt, dass die Kinder die ganze Zeit ihrer Faszination folgen. Da sind sie hier aufmerksam, okay, ein paar Sekunden da und dann ist aber was anderes interessant. Und wenn wir das irgendwie wieder schaffen, dann glaube ich auch, dass das einfach unglaublich viel Energie. Oder ich kann es auch empirisch, also ich mache selber auch die, habe ich selber auch für mich erfahren, dass es so funktioniert, so wie Michael auch gesagt hat. Und natürlich Zuversicht ist natürlich auch gut und ein guter Motor, ne? Wenn man jetzt irgendwie hoffnungslos ist oder grundpessimistisch, dann fängt man gar nicht erst an, dann hat man gar keinen Mut für irgendwelche Metamorphosen oder Transformationen.
Ja, das ist ja auch, und selbst wenn das alles für ein Poppes ist, aber wenn man von dieser Welt geht, dann hat man wenigstens doch das Beste gegeben. Also so denke ich es mir immer. Also auch wenn man das nicht das Verständnis von allen Leuten bekommt und auch mal Gegenwind oder so, aber ich kann mir in den Spiegel schauen, ehrlich, wir sind authentisch mit dem, was wir machen, und ja, sollten wir hier irgendwann nicht mehr sein, dann haben wir wenigstens es versucht.
Ja, also ich kann mir auch völlig recht geben mit der Energie und der Einstellung. Ich habe das schon in frühen Jahren gemerkt, dass ich freue mich auf Probleme und Herausforderungen. Also ich bin wirklich dann aufgeregt und neugierig und das löst in mir wirklich Energie aus. Und nicht, weil Probleme können ja auch, wie du schon sagst, auf einen runterziehen, nämlich die Gedanken kreisen dann um das Problem die ganze Zeit und man findet immer schlechter eine Lösung dafür, weil dieses Durchkauen irgendwie so viel Energie verbraucht und dieses was wäre, wenn, was wird, wenn das und das passiert und dann bin ich so und so und dann habe ich das und das nicht mehr und alles endet im Negativen. Jede Lösung ist scheinbar eine Sackgasse. Und das da dann wieder rauszukommen aus diesem Teufelskreis, ist richtig schwer, da wieder in seine, wie man sagt, in seine Energie zu kommen oder Energie zu gewinnen. Ja, und deswegen wünsche ich jedem Erfahrung praktisch Probleme als Herausforderung zu sehen und als mögliche Aufgabe daran zu wachsen,
wie man vielleicht auch,
Und das ist nie eine Sackgasse im Leben gibt. Nie, niemals. Also gibt es einfach nicht. Ja. Auch wenn es manchmal so oberflächlich scheint. Ja.
Ist auch manchmal gut, seinen Kopf vielleicht auch einfach auszumachen, wenn er nervt. Ne? Ja. Und dann sitzt da irgendwie einer im Rücken, so ein kleines Ich, und sagt, ja, du musst und das und was wäre wenn und Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Und manchmal ist es auch einfach gut, sich selber eine Frage zu stellen, eine Problem, und das Gehirn macht es von selber, weil das Gehirn ist darauf getrimmt, Muster zu vervollständigen und Probleme zu lösen und Antworten zu finden. Das heißt, selbst wenn wir nicht bewusst über Antworten nachdenken, kommen sie, aber denkt das Gehirn halt weiter drüber. Nach mir hilft das total, wenn ich eine schwierige Situation habe und eine Entscheidung treffen muss, dann erstmal irgendwie eine Runde Bass zu spielen oder so. Mhm. Und das Gehirn einfach mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten selber einfach mal machen lassen. Und dann frage ich mich die Frage nochmal und bin schon einfach viel weiter und bin viel weiter, als wenn ich in meinem Gedankenkarussell die ganze Zeit gewesen wäre. Das hätte mich so angestrengt, ich hätte so Hunger gehabt, ich wäre so platt gewesen. Und dann habe ich einfach Viertelstunde, halbe Stunde richtig geil Mucke gemacht.
Ja, aber das ist ja
das war echt gut.
Ja, und wir haben das ja auch durch die Auswanderung, ne, haben wir uns ja immer viele gefragt, also das mit dem Verstand einfach mal ausschalten. Also den muss man schon auch, den braucht man, den muss man auch benutzen, aber dass man den einfach gezielt benutzt. Also oh, was ist denn, wenn das ist und das passiert? Also wir haben so viele Szenarien irgendwie gesagt bekommen, ne, wo wir nie dran gedacht haben, das wäre uns selbst jetzt gar nicht so eingefallen und wir haben gesagt, wir machen das einfach und was kann denn passieren oder geht mal wieder zurück und ja, solange wir alle zusammenhalten und gesund sind, das war uns halt immer das Wichtigste, solange alle gesund sind und wir uns als Familie einig sind, dann keine Ahnung, also für uns war das jetzt dann auch nicht irgendwie Thema Schande, wenn man dann zurückgeht, weil wir nie das Gefühl hatten, dann hat man versagt, sondern man hat einfach nur dazugelernt und ja, weiß ich nicht, bereichert einen nur, also diesen Verstand. Und es ist so oft dann, ja, aber was ist, wenn denn das passiert? Und dann kommt man nicht ins Tun. Dann ist man so, ich glaube, dann ist man wie in so einer Schockstarre. Da macht man nämlich gar nichts.
Ja, das hat viele, viele Aspekte. Also eins ist ja klar, dass wir da das Vertrauen lernen, ne? Selbstbewusst werden. Und das ist nicht einfach heute, in der heutigen Zeit, ne? Wirklich dieses, kein aufgesetztes Selbstbewusstsein, sondern wirklich dieses Vertrauen in sein wahres Ich, ne? Nicht nur in seine oberflächlichen Fähigkeiten, was man vielleicht gelernt hat, sondern wirklich in das, was tief in einem steckt, nämlich die Natur an sich. Dieses Vertrauen in diese großartige Natur, die so viel Millionen Jahre alte Erfahrung ja hat, die auch in uns ist. Wir sind ja ein Teil dessen.
Ja.
Und der andere Teil, der Verstand ist ja der spaltet, der trennt, was ja auch seine Aufgabe ist. Er muss ja irgendwo sezieren, fokussieren, sich konzentrieren. Aber man muss auch irgendwann die andere Seite auch kennenlernen, sich zu entspannen, wirklich aufmerksam zu sein, wirklich sich bisschen hinzugeben, sich nicht, sich auch mal nicht zu fokussieren, nicht immer dieses, sondern wirklich dieses, ja, sich einfach mal fallen lassen und da wirklich Vertrauen zu sammeln. Ich atme trotzdem, ja, du atmest von alleine, ja, das Leben geht weiter, auch wenn dein Verstand mal stillsteht, ja, es passiert nichts Schlimmes, ja, du existierst trotzdem.
Ja. Und selber rauszufinden, was man eigentlich will, also worum geht's, was will ich wirklich, 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 mal so in die Tiefen einzutauchen, kann auch richtig gut helfen oder dann auch zu denken, okay, das ist, was kommt mir als Lösungsstrategie und dann kommt mir das, aha, ist das ein Produkt oder ist das die Qualität? Wenn das ein Produkt ist, frage ich mich, was ist eigentlich die Qualität dahinter, die ich eigentlich damit möchte? Also ich hatte da mal so eine Gartenplanung mit einem Freund und er wollte unbedingt einen Schwimmteich und das ist natürlich eindeutig ein Produkt. Ne? Dann ist ein Schwimmteich, wenn man den anlegen will, richtig teuer, was er sich nicht leisten konnte. Und dann haben wir überlegt, okay, was ist denn eigentlich die Qualität dahinter? Dann hat er seine Geschichte erzählt und da kam raus, dass er mit seinem Papa früher immer sehr viel schwimmen war und hat sich mega geborgen gefühlt, weil die zusammen irgendwie eine richtig geile Zeit hatten, die sie sonst nicht hatten, aber in diesem Schwimmbad irgendwie hatten. Deswegen wollte er einen Schwimmteich, weil er sich geborgen fühlen wollte. Dann haben wir überlegt, okay, wenn das Gefühl oder wenn die Qualität Geborgenheit ist, gibt es andere Produkte, die diese gleiche Qualität erfüllen. Und dann sind wir drauf gekommen, einen Weidentipi zu machen, kann auch super gemütlich sein, kann auch die gleiche Qualität erfüllen und es ist ein Produkt, was viel günstiger ist oder was viel einfacher machbar ist. Also manchmal denken wir halt total in Produkten, sind total behaftet. Es steht aber eine Qualität dahinter, die wir eigentlich wollen. Und es gibt andere Produkte, die gleiche Qualität. Also was will ich eigentlich wirklich, 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 wirklich? Und dann zu gucken, was ist denn dann tatsächlich machbar?
Ja. Ach, so schön. Ja, echt. Ja, das stimmt voll.
Ja. Wir sind bald am Ende. Ich habe noch ein paar kleine Fragen, weil ihr jetzt zu zweit seid, das ist richtig cool. Ich würde gerne von euch wissen, was eure Superkraft oder Superkräfte sind. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne gegenseitig übereinander sagen. Wir hatten das ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen. Da ging es aber mehr um eure Beziehung, aber wir würden das jetzt nochmal größer aufmachen. Was sind eure Superkräfte?
So, Sandras Superkraft ist wirklich ihre glasklare und also Ehrlichkeit. Also die Ehrlichkeit, die liebe ich und schätze ich an ihr.
Ja.
Und das ist wirklich ihre Superkraft. Natürlich bringt das Herausforderungen mit sich, aber trotzdem ist es wirklich, das kann nicht jeder Mensch, so offen und ehrlich zu sein. Und das schätze ich wirklich an ihr.
Ich schätze sehr an dir, dass du sehr viel verzeihen kannst. Dass du glasklar, ehrlich, manchmal nicht durchdacht um mich haue. Also mit Worten um mich haue, das so einfach raushaue.
Kommt mir gar nicht so rum. Oh, so richtig.
Ja, manchmal ist es ja, bei dir darf ich auch ungefiltert einfach mal. Ja,
aber auch so, also nicht nur bei mir, sondern auch tatsächlich, also deine Ehrlichkeit ist jetzt nichts Negatives. Es ist wirklich so, dass du es auf den Punkt bringst und dass man auch mit Ehrlichkeit ohne Umschweife dahin kommt, wo man hin möchte. Ne?
Ja. Danke. Schön. Vorletzte Frage an euch beiden Süßen, nämlich, wenn ihr was in der Gesellschaft ändern könntet, so einfach jetzt, von jetzt auf gleich mit einem Schnips, was wäre das und warum?
Wahre Toleranz jedes Menschen, also für jeden Menschen, also nicht so eine aufgesetzte Toleranz und jetzt müssen wir das akzeptieren, weil das dann gesellschaftlich so ist, sondern dass man wirklich erkennt, dass jeder Mensch individuell ist und es ist einfach viel mehr Möglichkeiten geben muss innerhalb eines Systems. Das würde ich gerne ändern wollen. Das Schulsystem zum Beispiel, weil wir ja jetzt eine Tochter haben, wenn wir das ein bisschen anders machen. Das würde ich gerne auch sofort.
Ja, ich weiß nicht, ob das ganz verständlich ist, aber ich würde einfach nur gerne für alle den Blickwinkel ändern oder die Welt auf den Kopf stellen. Das Außen nach innen gerne und das Innen nach außen.
Sehr gewagt. Okay, dann kommen wir mal zur letzten Frage, nämlich, ihr dürft euch was wünschen. Könnt euch was aussuchen. Alle, die jetzt zuschauen, zuhören, später sich das angucken, sind herzlich dazu eingeladen, eure Wünsche zu erfüllen. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ob ihr was braucht. Ob das Fähigkeiten sind, ob das Dinge sind, ob das Ideen sind, Informationen, irgendwas, was euch einfällt, wo ihr sagt, boah, da könnten wir Unterstützung gebrauchen oder so könnt ihr bei uns mitwirken. Das wäre auch ganz famos. Dürft ihr jetzt gerne mal äußern, mal gucken, was das Universum so drauf hat, ne?
Ja, also ich finde schon, also unterstützen kann man uns natürlich in dem Sinne, wenn man ja wirklich Bock auf unser Buch hat. Das ist schon, da haben wir halt viele Monate, also 1,5 Jahre dran gearbeitet. Ja. Ne? Also so.
Ja, das gut, oder auch klar, selber pflanzen, Waldgarten anlegen und uns
Feedback geben
und ja,
was aber auf jeden Fall unsere Community auch macht, das finde ich immer schön. Also wir bekommen dann oft Fotos, wie sie halt auch wirklich Dinge umsetzen oder auch nochmal was Neues ausprobiert haben, Ergänzungen, und ja, das ist eine schöne Interaktion einfach. Also, das, weil wir sehen ja nur hier jetzt unseren Waldgarten und das, wo wir halt direkt planen, wo man halt wirklich direkt involviert ist. Aber man, also es ist schon irgendwie ganz spannend, dass man Menschen inspirieren kann und die tatsächlich irgendwo auf der Welt was umsetzen, was sie dann von einem gelesen haben, gehört haben und das einen dann noch zeigen. Mhm. Das finde ich schon schön.
Ja.
Also das sind tolle Geschenke.
Auch eine Form von Ernte.
Ja.
Ja. Fluss. Ja, geil. Ja. Dann, liebe Sandra, lieber Michael, ich danke euch vielmals für dieses inspirierende Gespräch und ich finde es total beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Flut an Wissen und Fachwissen ihr den Begriff des Waldgartens in ganz neues Licht drückt. Und ich finde, ihr habt einen ziemlich eindrücklich gezeigt, dass ein Waldgarten nicht nur ein Ort von Anbau ist, sondern irgendwie eine Symbiose zwischen Mensch und Natur darstellt, in der beide voneinander profitieren können. Und danke, dass ihr uns auf die Reise mitgenommen habt, aus Deutschland nach Alentejo in Portugal, wieder zurück nach Deutschland, hin von dem einen zum Projekt zum anderen und ja, gezeigt habt, dass so nachhaltige Konzepte eben wie Waldgärten überall auf der Welt Anwendung finden können und ich würde auch hoffentlich und eigentlich sagen, bestimmt und sicherlich wird euer Buch, das Prinzip Waldgarten, ziemlich vielen Menschen dabei helfen, ihren eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten und vielleicht sogar einen eigenen Waldgarten zu schaffen. Aber ich würde auch den Tipp geben, übernehmt euch nicht, fangt klein an, weil jeder Baum und jede Pflanze zählt. Und wie wir gelernt haben, kann man auch das Prinzip des Waldgartens ein bisschen üben, schon bei einem kleinen Topfpflänzchen. Vielen Dank für eure total inspirierende Arbeit. Wenn ich irgendwann mal in Portugal sein sollte, werde ich auf jeden Fall bei euch vorbeischauen.
Ja, du bist herzlich willkommen und auch wir danken dir, dass du Lust mit uns hattest, einen Live zu machen. Und
auf deine tollen Fragen.
Ja, natürlich.
Die hast das Beste aus uns rausgeholt.
Ja, echt, die waren.
Dankeschön.